Ich glaube, dass die Autorin so ein bisschen mit diesem Dasein als Künstler auch so abrechnen will. Mhm. Weil es gibt eben halt viele, die meinen, sie wollen um den Künstler sein, nagen die ganze Zeit am Hungertuch, denen geht es finanziell miserabel. Mhm. Und trotzdem versuchen sie es und bleiben dabei. Und das sind dann halt so Existenzen, wo man denkt, so möchte ich nicht sein. Ja. Na, oft.
Und sie treffen sich halt vorher, bevor sie dann den Termin haben, immer eine halbe Stunde vorher in einem englischen Pub gegenüber und sehen aus dem Fenster schon immer die anderen Leute, die da rauskommen, denken, Gottes Willen, einige schreien sich an, andere weinen. Also die haben schon das Gefühl, da passiert einiges bei dieser Therapie. Und das Interessante an dieser Geschichte ist, das ist eben nicht die Therapie. Jedes Mal, wenn sie reingehen, ist das Kapitel zu Ende. Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimalbuch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen.
Und Andreas Heinicke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind Zweimalbuch und haben Lust auf Austausch mit euch.
Jo Leute, ihr seid beim Podcast Zweimannbuch und das ist Folge Nummer 7, wenn ich 7 richtig mitgezählt habe.
Und nochmal von zu Hause aus, in Corona-Zeiten, wir mögen eigentlich unsere Lieblingskneipe hier in Dithmarschen. Wir trinken dann ein Bier und ein Wein, manchmal essen wir auch Pizza. In der Zeit nehmen wir dann allerdings nicht auf, weil man das Schmatzen nicht gerne hören möchte von
uns. Wäre nicht so schön.
Aber wir mussten uns auch in unsere Büros und Wohnzimmer oder du beziehungsweise in deine Küche zurückziehen. Und auf diese Weise wollen wir gerne weitermachen. Bisschen still ist es um uns, aber unsere Bücher sind trotzdem gut.
Ja, nicht, dass ihr euch wundert. Ich bringe heute folgendes Buch mit, Nicht mein Ding von Jamie Attenberg.
Und ich habe dabei Nick Hornby. Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst.
Schön, Nick Hornby. Ich glaube, wir sind heute sehr, ja, wie soll man sagen, sehr Popkulturmäßig unterwegs.
Ja, Pop-Literatur.
Pop-Literatur.
Empfinden viele übrigens als Schimpfwort, ich überhaupt nicht.
Nee, ich auch nicht.
Ich mag das Benjamin Stuttgart-Barrer, finde ich auch immer noch gut. Den Großvater des
Wollte ich gerade sagen, ja. Das ist auch einer, der mir da als erstes einfällt. Und ich habe auch eins seiner letzten Bücher gelesen, da ging es um Udo Lindenberg.
Großartiges Buch.
Ich fand das Buch auch.
Super.
Ja, ich fand das überraschend gut, das Buch.
Ich auch, ne? Ich war voll begeistert, ja.
Ich fand auch seine Kurzgeschichten klasse. Er hatte in der Welt, hatte er mal veröffentlicht, eine Geschichte, wo er bei Gosch gearbeitet hat. Das hat ein böses Ende genommen. Ja, ich auch allein deshalb schon Pop-Literaturmäßig, weil guck dir mal das Cover an von Jamie Attenberg, Nicht mein Ding. Ich finde, das ist ein super Cover.
Ja. Finde ich auch ein super Cover. Ich kenne Jamie Attenberg, kann ich später was zu erzählen. Ist eine tolle Autorin aus Brooklyn, glaube ich, ne?
New York. Ja, ganz genau. Also tolles Buch. Aber sag du erstmal.
Nee, ich habe mal vor einigen Jahren die Middlesteins gelesen von ihr. Da ging es um eine übergewichtige Frau, die immer dicker wurde und immer dicker wurde. Ein sehr böses, lustiges, toll zu lesendes Buch. Da vorher hat sie auch mehrere Preise gekriegt. War in der New York Times auf der Bestsellerliste lange Zeit. Es ist allerdings ein bisschen länger her, dass ich das gelesen habe, dass ich dir nicht mehr genau den Inhalt erzählen könnte.
Aber das Thema ist ja mega aktuell immer noch, ne? Adipositas.
Ja, interessant. Hier war es eine Frau, die war auch tatsächlich süchtig nach Essen. Die hat einfach immer weiter gegessen, immer weiter und hat immer an Umfang gewonnen noch, um das freudig auszudrücken. Aber es war ein böses Buch, aber gut. Ja. Aber wie ist das Neue?
Ja, Jamie Attenberg, Nicht mein Ding. Die Frau, um die es geht, Andrea heißt sie, glaube ich, lebt in New York. Und das ist ja irgendwie immer schon cool, ne? Eine Frau in New York und arbeitet in der Werbung und schon hast du mich. Ja. Schon.
Oder in unserer Kunstgalerie.
Ja, genau. Schon musste ich das lesen. Und in der Kritik hieß es gleich, also die Frau arbeitet, wie gesagt, arbeitet in der Werbung, ist eigentlich Künstlerin und hat es also nicht geschafft, mit ihrer Kunst erfolgreich zu sein. Ja, und da habe ich gedacht, okay, arbeitet in der Werbung, junge, attraktive Frau, irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob man das so hart sagen darf, vögelt sich auch so durch New York so durch.
Wenn sie das tut, kann man sagen.
Ja, also das ist, also sie ist schon auf der Suche nach der großen Liebe einerseits. Andererseits ist sie aber eine Frau, die Familie und Mutter, und sie will keine Kinder haben. Das lehnt sie total ab. Sie hat, ist eben halt auch umgeben von sehr, sehr vielen negativen Beispielen. Ihre Eltern haben sich getrennt. Also ihre Geschichte wird auch erzählt, ne? Also springt so ein bisschen hin und her. Mal ist sie so alt, mal ist sie Kind, mal ist sie jetzt wieder in der Jetztzeit. Wir lernen also eine Frau kennen, die offenbar keine guten Vorbilder hatte, was Beziehungen angeht, weil ihre Eltern sich getrennt haben. Sie schaut so ein bisschen zu ihrem Bruder auf, der ist älter als sie und der spielt, ist ein Rockmusiker, spielt, hat seitdem er Teenager ist in Rockbands gespielt, das fand sie immer total cool. Der wiederum wird Vater. Man merkt so richtig, dass sie zu solchen Menschen, die Familie haben, damit kann sie einfach nichts anfangen.
Und also sie typische ist halt, so New Yorker Single-Dasein wahrscheinlich.
Genau so ist es. Sie kennt natürlich auch andere Künstler. Und es geht eben, ich glaube, so habe ich das Buch auch so ein bisschen verstanden, ich glaube, dass die Autorin so ein bisschen mit diesem Dasein als Künstler auch so abrechnen will. Weil es gibt eben halt viele, die meinen, sie wollen um den Künstler sein, nagen die ganze Zeit am Hungertuch, denen geht es finanziell miserabel. Und trotzdem versuchen sie es und bleiben dabei. Und das sind dann halt so Existenzen, wo man denkt, so möchte ich nicht sein. Ja. Auf der einen Seite ist es ja toll, dass so Leute sagen, egal was mir passiert, ich bin Künstler, ich lebe das voll, ich kann nichts anderes, ich will das unbedingt, scheißegal, ob ich jetzt Kohle habe oder nicht.
Die verrennen sich dann darin auch so.
Ja, die verrennen
sich auch. Ja, ja.
Und ich glaube, Jamie Attenberg will mit diesem Charakter so ein bisschen abrechnen.
Die gehen ihr also richtig auf die Nerven.
Ja, genau. So habe ich das jedenfalls verstanden. Und diese Andrea, um die es hier geht, die arbeitet ja in der Werbebranche, die hat da eben halt einen Job. Den Job findet sie total scheiße, den kann sie so im Schlaf. Und das ist halt so ihr Schicksal. Sie wäre eigentlich lieber Künstlerin, hat das aber nicht so ganz gepackt, obwohl sie talentiert war. Also und sieht das dann ein und sagt, okay, ich brauche aber einen Job. Ich will im Prinzip nicht so leben, wie wir früher als Familie gelebt haben, nämlich auch ganz, ganz oft mit ganz, ganz wenig Geld. Ich möchte halt hier in New York mir eine vernünftige Wohnung leisten können und irgendwie gut leben können.
Ja.
Und der Kompromiss ist halt, ja gut, dann gehe ich halt in die Werbebranche, habe da zwar einen Job, den ich überhaupt nicht mag, aber ziehe das halt durch. Und sie ist halt auf der Suche nach der großen Liebe. Ich glaube, sie scheint an die große Liebe zu glauben, auch wenn sie irgendwie immer an Typen gerät, die auch jetzt nicht so toll sind, offenbar. Sie beschreibt das halt ganz humorvoll und ganz unterhaltsam.
Ja. Und das ist eine tolle Autorin, muss man wirklich, also finde ich auch.
Ja, ich kannte sie gar nicht. Ich kannte sie gar nicht.
Ja. Ich wusste nicht, dass es ein neues Buch gibt, aber das besorge ich mir. Das klingt toll. Die Zusammenfassung ist sehr gut. Ja.
Ja, schon allein wegen des Covers, das wirklich sehr toll gestaltet ist.
Ja.
Ich glaube, die Andrea hätte das auch so gestalten können.
Sieht nach New York aus, absolut.
Ja.
Ich habe auch ein, ja, vielleicht kann man auch Großstadtbuch sagen. In jedem Fall würde ich auch sagen, Popliteratur im weitesten Sinne. Auch diese Leute haben sich ja weiterentwickelt mit der Zeit. Nick Hornby ich bin ein Fan von Nick Hornby seit seinen ersten beiden Büchern. Er hat zwei Bücher über meine großen Leidenschaften geschrieben. Erst war Fußball, High Fidelity, fand ich brillant damals. Ich habe es übrigens gerade einem Freund geliehen, der liest es jetzt und kann natürlich mit vielen Geschichten so aus den 80ern, der ist auch deutlich jünger, der kann mit vielen Geschichten aus den 80ern natürlich nichts anfangen. Da gibt es so Lobhudeleien über 8-9 Seiten über irgendeinen Spieler von Arsenal London. Und da kommt er nicht so rein, da überschlägt er das manchmal so ein bisschen. Aber ich glaube, es ist immer noch gut. Und dann natürlich High Fidelity. Ich meine, mich hat irgendjemand mal, ein Freund von mir, mal nachts angerufen und gesagt, dass ich dich anrufe, ich komme gerade aus der Spätvorstellung im Kino, ich habe gerade eine Verfilmung deines Lebens gesehen. Und das war High Fidelity. Weil ich auch viel meiner Freizeit entweder im Buchläden oder eben in Plattenläden verbringe und immer noch Vinylkäufer bin. Aber jetzt hat Nick Hornby nach vielen ganz, ganz tollen Büchern, ich finde sie alle toll, ich habe dann auch irgendwann gedacht, muss man jetzt noch Nick Hornby lesen? Das erinnert einen so an früher. Und dann liest man das und denkt, nee, man darf nicht aussteigen. Der Mann ist immer noch großartig.
Ja, ich glaube, ich bin ausgestiegen als Fever Pitch, dieses reine Fußballbuch.
Das war das erste, ja. Fever Pitch, ja.
Ach so.
Das war das über Arsenal London, ja. Fever Pitch war, also zumindest war es das erste, was ich kannte. Und das ist, glaube ich, aus den späten 80er Jahren.
Ja, ich bin irgendwie ausgestiegen, als dann irgendwie das nächste Buch rauskam und was war das? About a Boy, High Fidelity. Ich weiß gar nicht mehr, was danach noch kam. Und da hat mich das
und so.
Ja, und das hatte mich dann nicht mehr so gepackt irgendwie.
Ja. Wobei dieses Buch, wo sich vier Leute oben auf dem Dach treffen, weil sie alle sich in der Silvesternacht das Leben nehmen wollen und sich gegenseitig fragen, warum denn eigentlich? Und dann entsteht daraus so ein Gespräch. Das ist schon sehr, sehr gut. Also ich kann immer nur empfehlen, die sind wirklich super und du solltest auch nochmal einsteigen. Jetzt hat er ein Buch geschrieben, ein sehr dünnes Buch. Das hat gerade mal 160 Seiten. Oh, sorry, ich habe mich verschluckt.
Musst du schneiden. Ja, die Ausrede kenne ich. Ah. Wieso hustest du trotzdem in deinen Ellbogen? Da ist doch keiner.
Ja, stimmt. Also, das Buch heißt, keiner hat gesagt,
dass ich hatte heute übrigens, ich hatte heute, von wegen Husten, ne?
Ja.
Ich hatte heute übrigens den Abzähler im Haus, also der an der Heizung, deine komischen Zähler, die ich ja überhaupt nicht verstehe. Ich verstehe diese Art Thermometer, die an der Heizung hängt, die kapiere ich nicht.
Nein, ich auch nicht. Ich weiß es
nicht. Ich finde, man sollte das transparenter machen. Aber egal.
Ich glaube, dahinter steckt der Gedanke, dass es Menschen gibt, die kennen und damit die auch was zu tun haben.
Ach so. Ja, kann sein. auf jeden Fall stand, habe ich so ein Schreiben bekommen und da wurde ich gleich darauf hingewiesen, ne? Also dass der auch mit Schutzmaske kommt und so weiter und dann auch wissen will, ob ich das schon mal erkrankt bin an Corona und so weiter. Und der stand vor der Tür und der kam heute eben halt auch mit seiner Schutzmaske und mit seinen Gummihandschuhen hier rein und hat überall also diese Dinger abgelesen. Mhm. Und als der reinkam, der ging hinter mir dann die Treppe hoch. Bei mir muss man noch mal so eine kleine Treppe hochgehen. Da musste ich dann auch so husten. Und dann habe ich noch so gedacht, oh nein, ausgerechnet jetzt, wo der hier reinkommt. Und ich wollte dem kein schlechtes Gefühl geben. Und wir haben tatsächlich während dieser ganzen Zeit, als er hier war, vielleicht 3-4 Worte miteinander gewechselt.
Ja.
Und dann war der irgendwann fertig und ist gleich wieder gegangen. Manchmal unterhalte ich mich mit den Leuten auch so. Aber das heute, das war irgendwie komisch.
Hattet ihr Masken auf?
Der hatte eine Maske auf,
ja. Ah, okay. Und du? Ja.
Ich hatte keine auf.
Bist ja auch zu Hause, hast du gedacht, ne?
Ja, ich bin auch so, vielleicht hätte ich eine aufsetzen sollen.
Ich war beim Recyclinghof vorhin und hatte eine Maske auf und sie sagte, wo willst du denn hin, du? So Dittmarschmäßig halt.
War es voll?
Ja. Halbe Stunde anstehen. Die ganze Straße, wo man sonst so hinfährt, rammelvoll. Ein Recycling-Mitarbeiter hat neulich gesagt, jetzt, wo die Leute Zeit haben, sehen sie ihren Müll.
Schöner Spruch.
Ja, es bringt uns ab, ein bisschen von Nick Hornby.
Ja, Entschuldigung. Ich glaube, ihr könnt diese Corona-Geschichte noch langsam nicht mehr hören. Also weiß ich jetzt nicht.
Ja, weiß ich vielleicht auch nicht. Schreibt uns gerne, ob ihr davon mehr hören wollt. Ich hätte noch ein paar Geschichten auf Lager und du sicher auch. Als Journalist hast du ja immer welche auf Lager.
Ja.
Okay. Also, in diesem Buch geht es um Tom und Louise. Die sind lange verheiratet, haben zwei Kinder. Und ihre Ehe ist kaputt gegangen, weil Louise mit einem anderen Mann ins Bett gegangen ist, nämlich 4-mal.
Und, kann ja wohl nicht wahr sein.
Ja, und die wollen aber ihre Ehe retten eigentlich und gehen zu einer Ehetherapeutin. Und das Buch erzählt eigentlich diese Wochen dieser Ehetherapie. Im Ganzen sind es 4 Wochen. Und sie treffen sich halt vorher, bevor sie dann den Termin haben, immer eine halbe Stunde vorher in einem englischen Pub gegenüber und sehen aus dem Fenster schon immer die anderen Leute, die da rauskommen, denken, um Gottes Willen, einige schreien sich an, andere weinen. Also die haben schon das Gefühl, da passiert einiges bei dieser Therapie. Und das Interessante an dieser Geschichte ist, das ist eben nicht die Therapie. Jedes Mal, wenn sie reingehen, ist das Kapitel zu Ende. Wir erfahren nicht ein einziges Mal, wie diese Therapie abläuft. Es geht nur um diese Gespräche im Pub von den beiden, wo die eigentlich natürlich ganz ehrlich alles aufarbeiten. Ja?
Nochmal ganz kurz als Zwischenbemerkung, nicht, dass ich das vergesse. Bei Jamie Attenberg ist Therapie übrigens auch ein großes Thema. Also die Protagonistin hier, na klar, New York, ne, hat eine Therapeutin, die sie dann nachher auch entlässt und so. Das ist auch ganz lustig.
Also dieses Buch ist wahnsinnig witzig. Es lebt zu 90% ausschließlich aus Dialogen. Sie bestellen immer ihr Bier oder ihren Wein und mal sind sie gut drauf, wenn sie sich treffen, mal nicht so gut. Und die Art, wie sie sich gegenseitig Fragen stellen, oder er will dann natürlich wissen, was ist denn das für ein Typ und war das gut, mit dem ins Bett zu gehen? Aber eigentlich will er es nicht wirklich wissen, weil er eigentlich schon seit einiger Zeit, und das ist wohl mit ein Grund, warum sie fremdgegangen ist, hatte keine Lust mehr auf Sex mit ihr. und dadurch ist das alles entstanden. Und das wirft sie ihm natürlich auch vor und er sieht das auch ein.
Ich finde das ganz interessant, also ja. weil jetzt der Grund ist so, ne, er hatte keine Lust mehr mit ihr zu schlafen. Ja. Also ich hatte so ganz, ganz lange immer so von Frauen immer so das Bild, denen ist Sex nicht so wichtig. Wir Männer sind das, wir denken immer nur an das eine, Frauen finden das total scheiße, dass Männer so sind. Und jetzt wird aber so nach und nach wird irgendwie doch so klar, Sex ist Frauen schon wichtig.
Ja, und ihr auch, der Louise in diesem Buch. Und ich glaube, dass Nick Hornby genau das auch hat, diesen Gedanken, und das mal umdreht. Und das finde ich total gut. Normalerweise würde man sofort denken, ah, er ist wahrscheinlich fremdgegangen. Und dass das diesmal andersrum ist. Das ist total witzig auch. Und nun sind wir beides Männer, die gerne lesen. Und wir fühlen uns sofort in so einer Rolle, ach, guck mal, hat sie mich betrogen. So. Und dieses Gefühl entsteht auch immer wieder so beim Lesen. Und dann sind so, dann reiben sie sich so an Details hoch. Also sie arbeiten schon in Teilen ihre Ehe auf, aber es ist wahnsinnig witzig. Ich musste wirklich mehrmals richtig laut lachen. Ich habe das jetzt meiner Frau zum Lesen gegeben, die hat gerade angefangen damit. Und ich glaube, jeder erkennt irgendetwas darin, wenn man eine längere Beziehung hat, jeder erkennt irgendwas darin wieder. Und das ist toll natürlich, wie die beiden damit umgehen. Du merkst ja, die wollen ja ihre Ehe irgendwie retten und gehen ja zu dieser Therapie. Und das Buch ist wirklich witzig und sehr, sehr zu empfehlen, weil es ganz schnell zu lesen ist. Das hast du halt am Nachmittag durch.
Ja, das ist auch so ein ganz großes Thema, ne? Je länger die Beziehung, umso schlechter wird der Sex. Also ich habe das auch schon mal erlebt. Und wo wir, also das war echt so, im Nachhinein ist das echt unglaublich. Also wirklich monatelang nicht miteinander geschlafen. Ne? Also das ist echt schon eine harte Nummer. Und ich fand das damals auch wahnsinnig schwierig, damit so umzugehen.
Ja.
Also heute würde ich, glaube ich, knallhart mit meiner Freundin drüber sprechen können. Mhm. Aber so vor, ja, wie lange, das ist echt schon ein paar Jahre her, da war ich nicht in der Lage, das zu thematisieren. Ich war nicht in der Lage, darüber reden zu können. Mhm. Ganz, ganz schlimme Situation eigentlich.
Ja, ja.
Und schon gar nicht humorvoll.
Also die beiden, die reden darüber, aber Sex ist nicht das Hauptthema bei denen. Sondern ja. Weil er ist auch noch, der Tom, der ist Musikjournalist. Das passt ja auch schon wieder zu Nick Hornby. Und er hat aber eigentlich nichts mehr zu tun, weil das alles im Sterben liegt. Es gibt Spotify-Playlisten und so. Und man braucht ihn eigentlich nicht mehr. Und er fliegt und dann wirft sie ihm vor, dass er dann irgendwann, er will dann so ein Buch schreiben über so einen Jazz- und Soul-Musiker und will dann irgendwie nach Barbados fliegen, hat denn der da gelebt? Meint sie, nee, aber sein Vater. Also da siehst du schon, dass der total nerdig unterwegs ist. Und dann findet er das dann wieder schlimm, dass sie sich darüber aufregt, dass er recherchiert und sowas. Und diese Kleinigkeiten, die führen halt so zu so einer Aufarbeitung von dieser Beziehung. Und es ist wirklich witzig.
Verstehe. Ja, aber was so Musikjournalisten angeht, also ich fand ja Plattenkritiken zu schreiben, fand ich immer irgendwie seltsam. Ich habe die dann früher auch mal gelesen und ich fand das immer ganz furchtbar, wie Musikjournalisten über Platten schreiben.
Ja, ich habe den Rolling Stone abonniert seit der ersten Ausgabe. Ich lese seit den 70er Jahren nachgekauft den Musikexpress, vor allem wegen der Plattenkritiken. Ich habe eine große Leidenschaft für Plattenkritiken und bin vielleicht einer der Letzten, der die noch liest und sich dann auch wirklich anhört, ob die so sind, wie die beschrieben sind und ob ich die vielleicht ganz anders und gut beurteile, was zum größten Teil so ist. Ne? Aber trotz alledem lese ich total gerne Plattenkritiken. Ich lese auch gerne Buchkritiken.
Ich mag diese Kritiken überhaupt nicht mehr. Also weil ich finde, manche konstruieren da irgendetwas, nur um irgendwie originell irgendwas zu schreiben und du kannst es dir dann umso weniger vorstellen, wie das klingt.
Aber da hat sich jemand so intensiv, wenn es eine gute Plattenkritik ist, mit diesem Werk beschäftigt und bringt einen manchmal auch so auf Dinge, die einem beim ersten Mal gar nicht so auffallen. Ich meine nicht diese verkünstelten Worte, die dann irgendwie so irgendwelche Assoziationen wecken sollen, sondern einfach das genaue Hinhören, dann so ein bisschen die Geschichte im Hintergrund, die gehört ja auch immer dazu, wie haben die produziert, eigentlich wollten die nie wieder ein Album machen und all sowas. Mich interessiert das, ich lese das immer noch gern und ich gehöre, glaube ich, einer aussterbenden Spezie an.
Sowas interessiert mich auch, aber wenn ich lese, Dass, wenn man diese Platte hört, das fühlt sich an, als würde man rückwärts eine Wendeltreppe hochfallen. Dann finde ich das ein bisschen schwierig.
Ja, aber warum weißt du nicht, wie sich das anfühlt? Das ist doch das Problem. Das ist doch dein Problem in Wahrheit.
Ja, aber nein, ich dulde so etwas nicht. Aber klar, so weiterführende Infos. Ich hab übrigens auch vor einiger Zeit einen ganz, ganz tollen YouTube-Kanal entdeckt von einem Producer elektronischer Musik. Mhm. Und der spricht jetzt viel über die großen Elektronikgrößen.
Ja.
Also der hat halt einen, sein Aufhänger sind eigentlich die Depeche Mode. Mhm. Und der macht tatsächlich ein Musikvideo, wo er zum Beispiel Speak and Spell bespricht. Mhm. Also über diese Platte erzählt, wie er die so findet. Ja. Aber der hat halt ein Keyboard vor sich, weil das ist halt ein sehr, sehr guter Keyboarder auch. Mhm. Und spielt das immer so an auch. Ja. Und der hat sich, glaube ich, diese Original-Samplings, heißt das, glaube ich, mhm. von Depeche Mode auch besorgt. Weil der hat das mal irgendwann mal erklärt, warum er das. Also das klingt auch genauso wie bei Depeche Mode zum Beispiel.
Ja.
Und der spielt das dann immer so vor. Und diese Videos, die gehen teilweise eine Dreiviertelstunde. Mhm. Und der bespricht halt eine Platte von Depeche Mode. Und das finde ich sensationell, wie er das macht. Das gucke ich total gerne.
Wie heißt der? Weißt du das? Das würde mich interessieren.
Der heißt Vaughn mit Nachnamen, also V-A-U-G-H-N geschrieben.
Mhm, Vaughn,
also, okay. Also wenn euch Musik interessiert, schaut euch den Typen mal an, weil der spricht auch ein ganz tolles Englisch.
Mhm.
Das ist wie Englischunterricht in der Schule. Der spricht so ein glasklares London-Englisch.
Ja.
Das, allein deshalb macht das schon so Spaß. Und der, also der hat jetzt, der ist, ich glaube, Black Celebration hat er auch schon besprochen und die danach Music for the Masses.
Ah, okay, die fand ich super. Ja.
Ja, ich auch. Und der erklärt halt auch, warum das so toll ist. Und Music for the Masses wurde ja produziert von einem gewissen David Bascombe.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Ich habe gelernt.
Ja,
David Bascombe hat damals auch Tears for Fears produziert. Und er hat eben auch Music for the Masses produziert.
Mhm.
Und Depeche Mode sind danach nochmal auf ihn zugegangen. Mensch, wir wollen die nächste Platte rausbringen. Mhm. Hast du nicht Bock, die auch zu produzieren? Und da meinte er, nee, Tears for Fears sind schon wieder auf mich zugekommen. Und ich produziere Sowing the Seas of Love jetzt mit denen.
Mhm. Mhm.
Und tatsächlich hat dieser Vaughn, hat jetzt David Bascombe getroffen zum Interview.
Ach, interessant.
Ja, und hat halt ein Video gemacht und das lädt er gerade hoch. Ich glaube, der hat jetzt den dritten Teil von diesem Interview hochgeladen mit David Bascombe. Das ist jetzt natürlich totales Overloading irgendwie.
Ja, aber also, es ist super. Ich mag so Nerds. Ich finde, das ist super. Ich habe mal einen Film über ABBA gemacht, für den NDR. Über die Band ABBA, genau. Das war 30 Jahre Waterloo. Ist ein paar Jahre her. Das war so eine ganze Doku.
Ja.
Und da haben wir, ich habe den Film in Schweden gemacht mit dem Auslandskorrespondenten, mit dem damaligen von der ARD, in seinem Studio in Stockholm. Klaas-Oliver Richter heißt der. Diesen Film, den gibt es auch teilweise bei YouTube noch, aber der wird immer wieder gelöscht, weil das rechtemäßig schwierig ist. Aber ich freue mich immer, wenn irgendjemand den illegal hochlädt. Das darf man gar nicht sagen. und da habe ich ganz viel schwedisches Fernsehen geguckt, so Musikdokumentation, weil wir eben das immer sichten mussten nach ABBA. Und da bin ich auf eine Musiksendung gestoßen, deswegen erinnert mich das gerade an deine Geschichte von dem Vaughn. Da ging es eine halbe Stunde lang um Blue Monday von New Order. Da haben sie sich eine halbe Stunde lang nur über diesen einen Song unterhalten. Und da haben sie also teilweise nachgespielt, warum der so genial ist und so. Und das war so nerdig, aber so faszinierend. Also ich kann mich in sowas verlieren. Ich finde sowas großartig, dass sich jemand die Zeit und die Liebe nimmt. Und man weiß, es wird kaum einer lesen, es wird kaum einer gucken. Und trotzdem steckt die gesamte Lebensenergie darin. Das war ja klar, der ABBA-Film, der wird natürlich geguckt, das ist ABBA. Aber sich mit einem Song von New Order, wenn es ein Porträt über New Order wäre, würde es ja noch viele interessieren. Aber es geht nur um diesen einen einzigen Song. Und das fand ich super. Ich finde,
das hat schon wieder Nick Hornby-Style. Aber hast du die ABBA-Leute auch getroffen? Also hast du Björn Ulvaeus oder wie er heißt zum Beispiel?
Nein. Ihm gehört zwar halb Stockholm, also die ganzen Häuserzeilen gehören eigentlich ihm. Und wir haben die ganz oft angefragt, aber nein. Nee. Das ABBA-Museum hat er gerade eröffnet. Wir haben auch im ABBA-Museum gedreht. Wir haben auch diese Kuratorin getroffen und so weiter. Ich habe viele aus dem Umfeld getroffen, aber von den ABBAs, nein, die machen nichts. Lustig war ja auch, den haben die mal, das kam dann auch raus in der Zeit, die sollten für 1 Milliarde ein neues Album machen. 1 Milliarde.
Wahnsinn.
Das ist so unverschämt, dass wir das nicht annehmen. Hättet ihr einen anständigen Preis geboten, hätten wir es gemacht. Aber jetzt ist es zu spät. Die sind ja auch witzig.
Ich hab gerade übrigens auch nachgeschaut. Vaughn George heißt der.
Ah, Vaughn George, heißt der. Okay. Ja. Müsste man sich angucken. Aber guck mal, ist doch lustig, ne? So kann Bücher-Podcast auch enden. Jetzt reden wir über Musik.
Jetzt reden wir über Musik. Und viele wundern sich wahrscheinlich gerade, worüber reden die da jetzt gerade? YouTube-Kanäle, Musik.
Ich hab doch
interessiert mich überhaupt nicht. Ja, genau. Ich will ja was Neues über Bücher erfahren. Also, lest unbedingt Nicht mein Ding von Jamie Edenberg. Macht Spaß.
Und Nick Hornby, keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst. Super. Zwei Bücher, die, glaube ich, wunderbar zusammenpassen, die irgendwie auch zu uns passen. Zu zweimal ein Buch. Also hinterlasst wieder eure Kommentare. Wir freuen uns. Und über Abonnements und über Empfehlungen und ob ihr auch Music for the Masses mal gut fandet, zum Beispiel.
Also, dürfen wir weiter so abschweifen oder sollen wir lieber ganz, ganz eng am Buch bleiben?
Ja,
müsst genau. Ihr uns mal schreiben.
Und auch zwischen den Zeilen lesen. Könnte man ja auch machen.
Kann man auch.
Und auch so andere Experten einladen, die dann so abschweifen. Also, bis zum nächsten Mal.
Macht es gut. Tschüss.
Tschüss.